Norwegen, 22. Juli 2011. Mein Name ist Kommandeur Anders Behring Breivik vom norwegischen antikommunistischen Widerstand. Ich bin in Utøya. Ich möchte mich ergeben. Zu diesem Zeitpunkt hat Anders Behring Breivik 40 Menschen getötet. Danach mordet er weiter.
Am Nachmittag explodierte eine Bombe im Regierungsviertel in Oslo. Kurz darauf wurden Schüsse auf ein Jugendlager der Regierungspartei nahe der Hauptstadt gemeldet. Dort war Ministerpräsident.
Als um 20 Uhr die Tagesschau von den Ereignissen in Norwegen berichtet, herrscht noch immer Unklarheit.
Ein Mann in Polizeiuniform soll um sich geschossen haben. Es gab Verletzte, auch hier möglicherweise Tote. Angeblich, so die Polizei, gibt es einen Zusammenhang mit der Explosion in Oslo. Jetzt beginnen die Spekulationen, warum Norwegen Ziel der Anschläge geworden ist.
Ich erinnere mich, dass die Nachrichten nach und nach zu uns durch die dicken Mauern gesickert sind. Dieser Montag war für mich ein ganz normaler Drehtag. Ich war zu dem Zeitpunkt Kommissarin bei der ZDF-Fernsehserie Soko Stuttgart und wir haben an dem Tag im Studio gearbeitet. Dann hat jemand gesagt, dass wohl viele Jugendliche unter den Opfern seien und von da an haben wir uns abgelöst. Das heißt, jeder, der gerade frei hatte, hat nach Empfang und nach Informationen gesucht. Und dann gehofft, dass das die letzte Nachricht ist. Aber die Nachrichten wollten nicht enden. Der Tag auch nicht.
VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
VoiceOver ein. Einstellungen.
So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
Bücher, Kontakte, Kalender, zum Öffnen doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11.
Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
He was uniformed as a policeman. He had ID.
Er war als Polizist verkleidet und hatte auch einen Dienstausweis dabei. Das berichtet der amerikanische Nachrichtensender ABC News. Zuerst hat er die Jugendlichen zu sich gerufen. Und dann hat er angefangen, die zu erschießen. Nach Drehschluss haben wir dann bei einem Bier auf dem Bürgersteig zusammengesessen. Keiner wollte nach Hause. Da wartete der Fernseher. Ich bin Nina Friederike Gnädig und das ist der Weltpodcast Attentäter. Folge 5. Anders Behring Breivik. Weshalb entscheidet sich ein 32-jähriger Mann, 77 Menschen zu ermorden, fast die Hälfte von ihnen minderjährig? Was ist sein Motiv? Wie spricht man über jemanden, dem genau das wichtig ist, nämlich, dass man über ihn und seine Tat spricht? Und wie soll ein Rechtsstaat mit einem solchen Täter umgehen? Nach seinem Amoklauf lässt sich der Täter festnehmen und gesteht.
Das ist das Ungewöhnliche, dass in diesem Prozess eigentlich nur über die Schuld des Angeklagten diskutiert werden muss.
Der Juraprofessor Gerhard Seher in einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP.
Er hat von vornherein gesagt, ich habe das alles begangen und die Tat selbst ist gründlichst dokumentiert. Es wird also alleine diskutiert werden müssen über seine Schuld.
Seine Schuld wird vor allem von einer Frage abhängen. Die Frage seiner Zurechnungsfähigkeit. Nur wer als zurechnungsfähig gilt, ist auch straffähig. In Norwegen entbrennt nach dem Attentat ein Streit darüber. Auch in Deutschland wird diese Frage diskutiert, wie in einer Phoenix-Runde mit Pina Atalay.
In einem spektakulären Prozess soll der Mann, der Norwegen in Trauer und Wut versetzt, zur Verantwortung gezogen werden. Doch wie geht man mit ihm um? Ist er geisteskrank oder voll zurechnungsfähig? Und verschaffen die Medien ihm eine Bühne, von der er in seinen dunklen Fantasien immer geträumt hat?
Breivik hatte sich in den Kopf gesetzt, einen Kreuzzug gegen den Islam und die Umvolkung Norwegens, möglicherweise auch der ganzen westlichen Welt, durch den Islam anzustoßen. Das ist zwar in sich schon wahnsinnig, aber von diesem Plan, von diesem Ziel führt nun überhaupt kein Weg zu seinen Straftaten.
Das ist der Weltjournalist und Historiker Sven-Felix Kellerhoff. Zwei psychologische Gutachten kommen zu gegensätzlichen Ergebnissen.
Das eine diagnostizierte bei ihm eine Schuldunfähigkeit und das andere diagnostizierte ganz im Gegenteil eine Schuldfähigkeit, allerdings eine schwere soziale Persönlichkeitsstörung mit Narzissmus.
Von dieser Einschätzung jedoch wird der Umgang mit Breivik abhängen. Das Urteil, seine Zukunft und auch die einer Demokratie. Und jetzt? Rückblende.
Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passiert, denn ich dachte, ich wäre sicher und Norwegen wäre ein sicheres Land. Es ist schwer, aber es sieht so aus, als würde man nicht mehr wissen, ob man sicher ist.
Das berichtet ein Anwohner des Osloer Regierungsviertels bei Spiegel TV. Per Hinrichs ist Chefreporter bei Welt. Er hat norwegische Wurzeln und berichtet regelmäßig über das Land.
Es gab keine besonderen Sicherungen vorm Regierungssitz. Jeder konnte in dieses Gebäude einfach reingehen. Er wäre vielleicht jetzt nicht gleich bis ins Büro des Ministerpräsidenten gekommen, aber grundsätzlich war das keine Sperrzone.
So parkt Anders Breivik seinen weißen Kleintransporter unter dem Büro von Ministerpräsident Jens Stoltenberg, das sich im 17. Stock befindet. Er wird dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. 9 Minuten später explodiert die Bombe. Norwegen ist geografisch ja fast so groß wie Deutschland, hat aber nur knapp 5 Millionen Einwohner.
Dann muss man erstmal anerkennen, dass praktisch jeder Norweger jeden anderen Norweger über spätestens 3 Ecken kennt.
Ein langgestrecktes Land. Aber die Wege von Mensch zu Mensch sind kurz.
Bei 77 Toten kannte natürlich jeder Norweger mindestens einen Freund, einen Nachbar, einen Cousin, der einen ihm nahestehenden Menschen bei diesen Anschlägen verloren hat. Das heißt, die Norweger haben das nicht nur als gesellschaftspolitische Katastrophe erfahren, sondern sie haben das durchaus auch persönlich nehmen müssen, weil das Unglück, der Terror, sehr nah an sie herangekommen ist.
Ich möchte verstehen. Als ich mich auf dem Weg zum Flughafen mache, ist Midsommer schon vorbei, die Sonnenwende. Das heißt, die Tage werden kürzer und kälter. Im August schon mit Winterjacke unterwegs. Aber all das Wissen über die Anschläge, das ist das eigentlich Schwere am Gepäck. Das Erste, was mir auffällt, ist das Licht. Der Himmel ist hier anders, irre klar und hell. Die Bilder über Norwegen, die ich mir davor im Internet angeschaut habe, die sind nicht bearbeitet. Das Licht ist hier so, das sehe ich jetzt. Und dass Oslo auffällig sauber ist. Jeder spricht hier fließend Englisch. Ach ja, und dass die Menschen einen anlächeln. Also wenn man aus Berlin kommt, dann haut einen das um.
Also ich gehe jetzt erstmal durch einen kleinen Park, der quasi die Fortsetzung der Fußgängerzone ist. Und der Weg verbindet da hinten das königliche Schloss und das Parlament am anderen Ende. Und dazwischen versteckt sich dann hinter den Bäumen noch das Nationaltheater. Und hier ist jetzt das Parlament. Und am Gebäude schräg dahinter, da oben, steht Framskrittspartiet. Das ist der Sitz dieser rechtspopulistischen Fortschrittspartei, der Breivik ja 1999 beigetreten war und aus der er 7 Jahre später dann wieder ausgetreten ist, weil sie ihm zu gemäßigt und etabliert erschien.
Das Osloer Regierungsviertel heißt auf Norwegisch Regieringskvartale und liegt im Norden des Stadtzentrums.
Während ich mich jetzt dem Parlament nähere, wird deutlich, in was für einem großen Stil hier umgebaut wird. Der Regierungssitz war nämlich nach dem Anschlag eine Ruine. Lange haben sich die Norweger schwer getan, mit dieser auch architektonischen Wunde umzugehen. Und da hinten ist jetzt der Platz, wo die Bombe explodiert ist. Also da, wo Breivik den Lieferwagen mit dem Sprengstoff abgestellt hat. Experten schätzen, dass die Bombe knapp 1 Tonne Gewicht hatte. Und hier müsste ich rein, aber da komme ich jetzt nicht durch. Bauzaun. Allerdings sind darin Pläne samt Bildern angebracht, wie das hier ab 2025 mal aussehen soll. Leicht und offen.
Nach dem Anschlag auf das Parlament fährt Breivik nach Utøya. Das ist eine kleine Insel, nicht mal 40 Kilometer nordwestlich von Oslo. Zu diesem Zeitpunkt findet dort das alljährliche Jugendcamp der Arbeiterpartei statt. Später wird Breivik im Prozess berichten, was sein eigentlicher Plan war, nämlich die ehemalige Regierungschefin Gro Harlem Brundtland gefangen zu nehmen und sie auf Knien sein Pamphlet vor den Jugendlichen vorlesen zu lassen, um sie dann vor laufender Kamera zu enthaupten und das Video ins Internet zu stellen. Breivik verspätet sich um eine halbe Stunde. Die beliebte Landesmutter ist bereits abgereist.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Der Doppelanschlag in Norwegen hat weltweit Entsetzen ausgelöst. US-Präsident Obama rief zum internationalen Zusammenhalt im Kampf gegen.
Über Nacht gerät das Land in den Fokus der Weltöffentlichkeit.
Ich glaube, dieser Anschlag ist so monströs, dass man ihn sich auch in kaum einem anderen Land hätte vorstellen können in Europa. Und im Falle Norwegens kommt natürlich hinzu, dass es als ein besonders friedfertiges Land gilt, als ein Land mit sehr viel sozialer Gerechtigkeit, mit sehr, sehr wenig Kriminalität. Und ich glaube, dass dieser Schrecken möglich ist. Das war genauso schlimm wie der Anschlag selbst.
Oft ist vom Verlust der Unschuld Norwegens die Rede. In einem Land, in dem anscheinend sonst nur Milch und Erdöl fließen, wie es der Journalist Per Hinrichs in einem seiner Artikel formuliert hat.
Dass man sich damit anfreunden muss, dass Terror in Norwegen eben möglich ist und dass eben dieser Terror aus den eigenen Reihen kommt. Es war ja einer von ihnen, es war ein Norweger, wie er im Buche steht.
Ich mache mich auf den Weg nach Silkestrå. Das ist ein Viertel im Nordwesten Oslos. Verlockender Name, Seidener Halm. Und es ist auch ein toller Ort, um Kinder hier aufwachsen zu lassen. Ockergelbe Häuser, die gegen den sonnigen Himmel anleuchten, Spielplätze dazwischen und das alles direkt an einem großen, lichten Park. Hierher ist Breiviks Mutter Wenke alleinerziehend mit Anders und seiner großen Schwester zurückgekehrt, nachdem sie kurzfristig mit dem Vater in London gelebt hat und sich auch dort von ihm getrennt hatte. Und hier in Silkestrå hätte Wenke zur Ruhe kommen können.
Sie hatte selber starke psychische Probleme. Sie war labil, sie war über Nacht häufig weg, wenn die beiden Kinder alleine waren. Sie hat ihn merkwürdig behandelt. Ja? Sie hat in einer sexualisierten Sprache mit ihm gesprochen und sie war wohl keine gute Mutter, muss man sagen.
Die 6 Jahre ältere Schwester übernimmt die Mutterrolle für Anders und kümmert sich um den Haushalt. Nachbarn kontaktieren den Vater Jens Breivik. Der reagiert nicht darauf. Er lebt mit einer neuen Frau ein neues Leben in Paris. Wenke wendet sich an das Jugendamt. Anders klebt an mir wie eine Klette und braucht ständig Aufmerksamkeit. Fachleute dagegen sehen einen 4-Jährigen ohne Lebensfreude. Er nimmt mechanisch an Aktivitäten teil, sieht oft traurig aus. Es fällt ihm schwer, Gefühle auszudrücken, aber wenn er einmal Regungen zeigt, fällt dies heftig aus. Ein Kinderpsychologe vermerkt, aufgesetztes, abwehrendes Lächeln. Diesem Lächeln werden alle Beteiligten im späteren Prozess begegnen. Wenke leidet unter Depressionen. 4 Wochen lang werden sie und ihre Kinder in einer psychiatrischen Klinik beobachtet. Einmal hören Ärzte, wie seine Mutter ihn anschreit: Ich wünschte, du wärst tot.
Einer der Psychiater, der ihn begutachtet hat, hat mitgeteilt, dass er es für absolut zwingend hält, dass Breivik aus der Familie herausgenommen werden sollte, weil seine Mutter immer weniger in der Lage war, sich um ihn und seine Schwester zu kümmern. Das passierte dann nicht.
Denn dann geschieht etwas, das den Plan durchkreuzt. Der Vater, Jens Breivik, liest den Report der Psychiatrie und verlangt per Anwalt, das sofortige Sorgerecht für Anders zu erhalten. Das Jugendamt entscheidet, dass Anders bis zur Verhandlung bei der Mutter bleiben soll. Daraus zieht der Vater die Konsequenz, Zitat: Seine neue Frau und er hätten Anders ein Heim bieten wollen, als der sich in der Krise befand. Es sei jedoch nicht die Absicht gewesen, vor Gericht um den Jungen zu kämpfen. Der betreuende Psychologe vermerkt: Wir betrachten Anders familiäre Situation nach wie vor als so prekär, dass er eine ernsthafte Psychopathie entwickeln könnte, wenn sich nichts ändert.
Er hatte eine fürchterliche Kindheit. Natürlich hat das keinen Massenmörder aus ihm gemacht, aber ohne die Kindheit wäre er wahrscheinlich auch kein Massenmörder geworden.
Das ist die Journalistin und Autorin Åsne Seierstad. Die Norwegerin hat 2013 ein Buch über den Attentäter veröffentlicht. Einer von uns. Darin zeichnet sie Breiviks Leben nach.
Also
was treibt so jemanden wie ihn zum Neofaschismus?
An den Anfang ihres Buches stellt sie ein Zitat des schwedischen Schriftstellers Hjalmar Söderberg. Man will geliebt werden, mangels dessen bewundert, mangels dessen gefürchtet, mangels dessen gehasst und verachtet. Man will irgendein Gefühl in den Menschen wecken. Die Seele schreckt vor der Leere zurück und sucht um jeden Preis Kontakt.
In der Psychologie heißt es, wir alle müssen gesehen werden. Jeder braucht Aufmerksamkeit. Breivik wurde aber weder von seinem Vater gesehen, noch von seiner Mutter. Von niemandem, auch nicht von seinen Freunden. Er war überall unerwünscht. Er hat das für sich getan, das glaube ich immer mehr. Aus Rache an der Gesellschaft, seiner Gesellschaft.
Wie geht es weiter? In der Schule wird Anders Breivik gemobbt. Er versucht sich als Tagger, als Sprayer und bewegt sich am Rande der Kriminalität. Nach seiner dritten Festnahme erklärt der Vater, dass er mit seinem Sohn nichts mehr zu tun haben will. Er wird ihn nicht mehr wiedersehen.
Es sind ja keine namenlosen Maschinen, die sich terroristischen Vereinigungen anschließen. Dieser Mensch, der hat eben einfach kein Zuhause gefunden. Und am Ende wollte er das alles zerstören. Das ist die kürzeste Kurzfassung dieser sehr langen Geschichte.
6 Monate vor dem Examen bricht Anders die Handelsschule ab. Er träumt davon, Millionär zu werden. Durch den Verkauf von gefälschten US-Universitätsdiplomen über das Internet macht er umgerechnet etwa eine 500.000 US-Dollar. Anders zieht in eines der besten Viertel Oslos, erst in eine WG, dann in eine eigene Wohnung. Dabei ist ihm die Adresse wichtiger als die Wohnung selbst.
Ja, also jetzt bin ich hier in Tiedemanns Gate. Das ist ein sonniger, ruhiger Tag. Alles scheint sich im Tempo des Kopfsteinpflasters zu bewegen. Alte Mietwohnungen stehen hier, aber eben auch Gründerzeitvillen mit großen Gärten. Durch Aktienspekulationen verliert Breivik schnell einen Großteil seines Vermögens wieder. Und seine finanzielle Situation verschlechtert sich derart, dass er mit 27 Jahren zurück zur Mutter zieht, die er eben noch als Putzfrau eingestellt hatte. Vorübergehend, wie er sagt. Wenke wohnt zu dem Zeitpunkt in Hofsveien. Das ist ein gemischtes Viertel mit 5-stöckigen Klinkerbauten. Und da bin ich jetzt gerade angekommen und laufe jetzt mal in Richtung der Wohnung Nummer 18, Hochparterre. Also das müsste sein Zimmer gewesen sein, da hinter der Birke, rechts vom Balkon. Hier sitzt Breivik an manchen Tagen bis zu 20 Stunden am Computer. Sein Lieblingsspiel? World of Warcraft. Ein Spiel ohne Ende. 5 Jahre verbringt er vor dem Bildschirm.
Ein Videospiel, in dem du töten musst. Und das ist dann jahrelang Teil deines Lebens. Nur schießen und töten. Ich würde sagen, er hat sich auf der Insel quasi wie in einem Videospiel verhalten. Wenn er die Wahl hatte zwischen einer großen Gruppe und einer kleinen, dann ist er immer auf die große losgegangen.
Die kriegerischen Leistungen werden nach einem Punktesystem erfasst. Breivik erringt im Spiel den Titel Justitiarius, für den man viele Gegner töten muss. Auf einer selbstgebastelten Uniform, in der sich Breivik im Internet abbildet, finden sich Orden aus diesen Fantasy-Spielen. Diese Orden sind real. Lieferung durch eine britische Website nach Abbuchung über die Kreditkarte. Breivik hat seine Uniform mit 16 der möglichen 18 Kategorien geschmückt. Und er beginnt zu schreiben. 2083, eine europäische Unabhängigkeitserklärung. Einen Großteil der Texte dafür findet Breivik im Internet. Im Jahr 2083 wird sich zum 400. Mal die Schlacht am Kahlenberg jähren, wo eine christliche Allianz die Belagerung von Wien durch die Türken beendet hat. Zitat: Die multikulturellen Eliten werden besiegt und der Islam wieder aus Europa verbannt werden. Breivik gibt lange Interviews mit sich selbst, in denen er die Motive und die Kränkungen darlegt, die ihn aus seiner Sicht zum Massenmord bewegt haben. Dazu der Historiker Sven-Felix Kellerhoff.
Dieses Manifest ist ein Ausdruck eines wilden Zusammenwerfens von nicht zusammenpassenden Gedanken, die natürlich alle aus dem geistigen Umfeld des Rechtspopulismus kommen, die also mit Überfremdungsängsten spielen, die mit der Sorge vor einer Islamisierung und einem Bevölkerungsaustausch in den westlichen Staaten spielen.
Ziel ist die Wahrung einer, seiner Ansicht nach, bedrohten Hierarchie, in der Männer vor Frauen, Weiße vor Nichtweißen und Christen vor Muslimen rangieren. Der Weltreporter Per Hinrichs.
Das ist im Grunde genommen die Kernessenz, die Vernichtung des heiligen Abendlandes und all seiner großen Dichter und Denker und seines kulturellen Reichtums, der dann untergehen würde zwangsläufig.
Im Tagebuchteil seines Manifests notiert Breivik: Ich habe Gott erklärt, dass er dafür sorgen muss, dass die Krieger, die für den Erhalt des europäischen Christentums kämpfen, obsiegen müssen. Er muss sicherstellen, dass ich Erfolg habe mit meiner Mission. Er mietet einen Bauernhof. Unter dem Vorwand, Gemüse anzubauen, ist es ihm möglich, über 6 Tonnen Kunstdünger zu beschaffen, Teil der späteren Bombe. Monatelang arbeitet Breivik hier an der Bombe. Anleitungen dazu findet er im Internet. Ein erster Test am 10. Juni verläuft erfolglos. 3 Tage später notiert er: Boom, die Detonation war erfolgreich. Daraufhin bestellt er sich 3 Portionen beim chinesischen Lieferservice. Dann: Ich glaube, das ist mein letzter Eintrag. Es ist jetzt Freitag, der 22. Juli, 12.51 Uhr.
He was sitting in the car and wondering.
Er saß da in seinem Wagen und dachte, das ist jetzt der absolute Tiefpunkt.
I can just leave.
Aber ich kann immer noch zurück.
And go back to the farm. But then he was also thinking,
aber dann dachte er, alle 10 Kreditkarten benutzt, alles Geld ausgegeben und die Bombe gebaut. Ich bin so weit gekommen. In diesem Moment ist er zum Massenmörder geworden. Dieser eine Moment. Bis dahin gab es immer noch ein Zurück.
Ich bin jetzt auf dem Weg, auf dem Anders Behring Breivik am 22. Juli 2011 auch war, nach Utøya. Die Sonne begleitet meine Fahrt, Autobahnen, lange Tunnels. Und dann liegt eben plötzlich dieser atemberaubende Fjord vor einem. Der Himmel spiegelt sich in dem Wasser, so ruhig ist er. Die Natur gibt hier scheinbar alles an Blautönen, was sie so zu bieten hat. Und man kennt die Insel ja irgendwie. Also man hat die ja schon im Fernsehen gesehen, dutzende Male und im Internet. Aber doch ist es jetzt irgendwie so, als ob ich die ganze Zeit gehofft hätte, dass es die Insel gar nicht wirklich gibt. Als ob das einfach nur so ein böses Märchen wäre. Aber da liegt diese Insel. Die liegt da in der Sonne. Und auch so nah am Festland dran. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass die so nah ist. In dem Buch von Åsnes Seierstad lese ich, dass Breivik bewusst war, dass hier die offenen Flächen vom Land her einsichtig sind und er deswegen an dieser Stelle nicht gemordet hat, sondern gezielt auf die andere Seite von Utøya gegangen ist.
Ich gucke jetzt mal, ob ich hier jemanden finde, vielleicht ja sogar jemanden, der mich hier rüberfährt.
Excuse me. May I ask you a question?
Yes, yes. More, maybe in one way, more in the...
Ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Kapitän der Fähre, Jon Olsen.
und der bringt mich morgen rüber. Er bittet darum, nicht aufgenommen zu werden. Seine Frau Monika war das zweite Opfer von Breivik auf der Insel. Die hat sich hier immer um alles gekümmert und ihr Spitzname war Mama Utøya. Olsen wird bis zu seinem Lebensende hier bleiben. Für heute fahre ich zurück.
Unser größtes Problem heutzutage ist, dass manche Menschen jemand anderen für eine existenzielle Bedrohung halten, nur weil er anders ist.
Das ist Björn Ihle. Er ist einer der Überlebenden von Utøya.
Das führt nämlich irgendwann zum Zusammenbruch unserer Gesellschaft, weil wir immer weiter auseinanderdriften. Und es ist der grundlegende Antrieb für Terrorismus und Extremismus.
Heute ist Ihle Friedensaktivist. Ich bin dankbar, dass er mir ein Interview gibt, denn mit jedem Gespräch darüber sind die Bilder aufs Neue präsent.
2011 war ich 20 Jahre alt. Ich habe schon damals die Politik mit der Unterhaltungswelt kombiniert, weil für mich beide Welten zusammenhängen. Die einzige Möglichkeit, unser Verhalten und unsere Beziehungen untereinander zu verändern, ist, uns bessere Geschichten zu erzählen. Storytelling ist ein sehr mächtiges politisches Werkzeug und man kann sehr gefährliche Sachen damit machen, wie beispielsweise die Propaganda unter Hitler. Man kann es aber genauso für die gute Sache einsetzen. Das gilt auch für mich, also für meine Geschichte, wie ich 2011 den Terroranschlag überlebt habe. Mir ist klar geworden, wie wichtig es ist, dass es meine Geschichte ist.
Vorsichtig frage ich Björn, was seine Geschichte ist, wie er diesen 22. Juli erlebt hat. Er hat mich vorab gebeten, nicht allzu viel über dieses tiefsitzende Trauma sprechen zu müssen.
So, back in 2011 habe ich in Großbritannien studiert und war in den Sommerferien wieder in Norwegen, wo ich einen ziemlich langweiligen Ferienjob gemacht habe. Ich habe dann beschlossen, früher Schluss zu machen und meine Freunde im Sommercamp zu besuchen. Naja, so bin ich am 21. Juli auf Utøya gelandet. Schlechtes Timing. Ich habe den nächsten Tag dann hauptsächlich mit meinen Freunden verbracht, war bei ein paar politischen Meetings. Dann haben wir von der Bombe in Oslo gehört. Und dann versucht rauszufinden, ob unsere Freunde und unsere Familien in Sicherheit waren, was zum Glück auch größtenteils so war. Und während wir noch am Koordinieren waren, haben wir Schüsse gehört.
Breivik erscheint in einer selbstgebastelten Polizeiuniform. Der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit nennt dies den Henry-Fonda-Effekt. Der Täter erscheint in Gestalt des Guten und heischt damit Vertrauen.
Ich war auf dem Campingplatz und habe einen Mann in dunkler Kleidung, etwa 70 Meter entfernt, über den Hügel kommen sehen. Einige Leute sind auf ihn zugerannt und er hat sie sofort niedergeschossen. Daraufhin habe ich mich umgedreht und bin in den Wald gerannt. Er hat auch auf uns geschossen. Sobald ich im Wald war, habe ich meinen Vater angerufen, um rauszufinden, was da überhaupt los war. Was Vergleichbares ist in Norwegen ja noch nie passiert. Also bin ich raus aus meinem Versteck und habe einen etwa 8-jährigen Jungen an die Hand genommen. Mit ihm habe ich mich dann in irgendwelchen Büschen versteckt. Ein ziemlich beschissenes Versteck. Nach etwa einer Stunde sind die Schüsse immer näher gekommen und eine Gruppe ist buchstäblich durch unser Versteck gerannt. Da war ein anderes Kind dabei, ein Freund des Jungen. Ich habe mir die beiden geschnappt und bin den anderen hinterher. Als wir am oberen Ende der Insel waren, haben wir uns hingesetzt. Über uns waren Hubschrauber, im Wasser Boote. Wir dachten natürlich, der Hubschrauber wäre von der Polizei. Später hat sich herausgestellt, dass der vom norwegischen Rundfunk war. Wir haben versucht, auf uns aufmerksam zu machen, haben ihn gewunken. Das hätte natürlich genauso gut Breiviks Aufmerksamkeit auf uns lenken können. Ziemlich verheerend, wenn man jetzt so drüber nachdenkt.
Von diesem Helikopter stammen die Bilder, die wir aus dem Fernsehen kennen. Verwackelte Luftaufnahmen vom zerklüfteten Ufer, übersät mit bunten und weißen Punkten. Das sind die Jugendlichen. Die meisten von ihnen sind nicht mehr am Leben. Das Bild bleibt stehen und ein roter Kreis umrandet einen Mann in Uniform. Zitat: Wer von euch braucht Hilfe? Dann zielt er mit der Waffe auf ein Mädchen, das wir nicht sehen.
Durch die Handys waren natürlich sehr schnell Notrufe abgesetzt worden, die aufgrund der Massivität der Anrufe auch relativ schnell richtig eingeordnet worden sind. Es war klar, dass da ein Massaker passiert.
Zum Zeitpunkt der Anschläge ist Weltreporter Per Hinrichs in Norwegen.
Und es gibt eine Spezialeinheit der Polizei in Oslo, die Delta-Einheit genannt wird. Und sie hatten Schwierigkeiten, einen Hubschrauber zu bekommen. Und dann hatten sie Schwierigkeiten, ein Boot zu bekommen. Da fiel der Motor aus.
Norwegen verfügt zu diesem Zeitpunkt über einen einzigen Polizeihubschrauber. Die zuständigen Einsatzkräfte sind im Sommerurlaub. Bereits 10 Minuten nach der Explosion im Regierungsviertel war ein Hinweis bei der Polizei eingegangen. Ein Zeuge hatte das Kennzeichen des Fluchtautos notiert, weil jemand mit Schutzhelm und Pistole, Zitat, irgendwie merkwürdig gewirkt habe. Die Notiz der Telefonistin kommt jedoch nicht durch. So kann Breivik ungehindert die Stadt verlassen. Er steht lange im Stau. Åsne Seierstad beschreibt in ihrem Buch, dass die Polizeiwagen nicht miteinander kommunizieren konnten, weil die Funkgeräte nicht landesweit aufeinander abgestimmt waren.
Die Polizisten mussten in ihren privaten Handys nachsehen, ob sie irgendjemanden kannten, der jemanden kannte, der jemanden kannte, der in einem anderen Distrikt arbeitet. Es gab keinerlei Planung, nicht einmal ein Bewusstsein dafür, dass es sich hier um Terror handelt, dass man also auch so handeln muss. Sie hätten ihn stoppen können.
Als endlich eine 26-köpfige Gruppe des Sondereinsatzkommandos aus der Hauptstadt aufbricht, ist der Terrorist seit 40 Minuten auf der Insel. 10 Minuten später erreicht eine Streife die Anlegestelle der Fähre MS Torbjörn. Da jedoch kein Boot zur Verfügung steht, müssen die Polizisten mit anhören, wie auf der Insel weiter geschossen wird. Das Schlauchboot der nahegelegenen Polizeidienststelle muss erst aufgepumpt und betankt werden. Zwischenzeitlich trifft das Delta-Kommando ein. Als das Boot ablegt, ist es mit den schwer bewaffneten Einsatzkräften überlastet. Nach wenigen hundert Metern versagt der Motor. Auf Utøya tötet der Terrorist im Schnitt einen Jugendlichen pro Minute.
Alles, was schieflaufen konnte, ist schiefgelaufen. Ich würde sagen, wir haben an dem Tag gehandelt wie ein Failed State.
Von dem Handy eines seiner Opfer wählt der Attentäter den Notruf 112. Das System ist überlastet. Er kommt in die Warteschleife. Nach mehreren Versuchen erreicht er die Einsatzzentrale. Es ist 18.01 Uhr. Mein Name ist Kommandeur Anders Behring Breivik. Ich bin in Utøya. Ich möchte mich ergeben. Dann macht Breivik weiter.
Also ich bin jetzt auf der Fähre, ein ehemaliges Militärfahrzeug, und die Fahrt dauert fast eine Viertelstunde. Das ist viel Zeit, um sich Gedanken zu machen. Also sowohl für mich, was passiert ist, aber eben auch für jemanden, der sowas vorhat. Ich meine, wenn man hier über dieses glitzernde Wasser von dem Fjord schippert und diese kleine grüne Insel mit diesem weißen Haus drauf im Blick hat, wie schön das ist. Das muss man ja nicht erklären. Da fragt man sich, wie kann man in all dieser Schönheit sowas vorhaben?
Der Fährmann Jon Olsen erklärt mir die Insel.
You have to first see that in the red building and you go from upside and in the building. It's very nice, the history of the island. And then you have to go up to the top of the hill and look at the place there with all the names for the people who died here. And up in the Heinhuse, it's a very nice building.
Der Sommer auf Utøya, der riecht nach Tjern. Das ist norwegisch und heißt so viel wie See am Wald. Und jetzt von der Anlegestelle hoch hin zum Weißen Haus. Und als Breivik hier ankommt, wird er hier von einem Sicherheitsbeamten angesprochen.
And then what he says is,
Breivik sagte später vor Gericht, ich habe gespürt, dass der Mann wusste, dass mit mir was nicht stimmt. Und das bedeutete, jetzt oder nie. Im Polizeibericht sagt er,
don't do it, don't do it, don't do it.
Ich hatte 100 Stimmen in meinem Kopf, die mir gesagt haben, tu's nicht. Und damit die Stimmen schweigen, musste ich meine Hand zwingen, die Pistole hochzunehmen. Und dann tötet er die Wachen und dann Monika. Und danach war alles ganz einfach.
Jetzt laufe ich den Weg, der quasi über die Insel zur anderen Seite führt. Und hier kommt ein Gebäude, die ehemalige Cafeteria, die zum Gedächtnis an die Getöteten als Gedenkstätte umgebaut wurde. 13 Jugendliche hat er hier getötet. Und drinnen finde ich eine Zeitleiste vom 22. Juli 2011. Darauf sind die SMS-Chatverläufe zwischen den Jugendlichen und ihren Eltern.
17.25 Uhr. Mama, es geht uns nicht gut. Wir werden mit einer Schusswaffe angegriffen. Was für eine Waffe? Ruf die Polizei an, bitte sie herzukommen. Hat das noch niemand getan? Sind keine Erwachsenen da? Doch, aber Mama, ich riskiere getötet zu werden. Hilf uns, das ist ein Angriff auf die Arbeiterpartei. 17.46 Uhr. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Rufe mich an. 17.58 Uhr. Ruf mich an. 18.13 Uhr. Ich habe wieder mit der Polizei gesprochen. Die sind jeden Augenblick auf Utøya. Ruf mich an. Soll ich kommen? 18.53 Uhr. Ruf mich an. Soll ich dich abholen? 19.04 Uhr. Soll ich kommen? 19.20 Uhr. Sei so lieb und ruf an. Ich muss wissen, wo du bist. Dann komme ich und hole dich ab. Zu diesem Zeitpunkt ist Benedikte Vandal Nielsen seit über einer Stunde tot.
Ich laufe jetzt weiter auf dem Pfad, der ausgerechnet Pfad der Verliebten heißt. Und wenn man hier ist, dann kann man gar nicht anders, als sich zu fragen, wo man sich hier selbst überhaupt versteckt hätte. Aber dazu muss man ja erstmal wissen, was los ist und dass da jemand ist, der Jagd macht. Und dann kann man zwar hier irgendwie ins Dickicht gehen, aber das ist eigentlich gar keins. Die Bäume, die stehen hier alle weit und licht auseinander. Also überall Kiefern, Birken und der Boden, das ist nur Gras, Farn, Laub. Und man sieht hier einfach überall zwischen Reihen. Das heißt, wenn du dich hier irgendwo versteckt hast und Breivik ist in deine Richtung gekommen, ja, was machst du dann? Klar kannst du abhauen, aber der hört dich. Der sieht dich auch. Und Breivik hatte ja Zielpunktprojektoren an seinen Schusswaffen. Das heißt, der hat einfach durchs Dickicht auf die Flüchtenden geschossen.
Um 18.26 Uhr ruft der Attentäter ein zweites Mal bei der Polizei an. Und wieder setzt er seine, Zitat, Operation fort. Unter den Flüchtenden ist immer noch Björn Ihler.
Out of the woods behind us came Breivik.
Breivik ist aus dem Wald gekommen und hat behauptet, er wäre von der Polizei und dass wir jetzt in Sicherheit wären. Ich habe ihm ungefähr eine Sekunde lang geglaubt, bis er seine Waffe hochgenommen hat, um auf die Gruppe zu schießen. Ich bin ins Wasser gesprungen, die Jungs hinter mir her und losgeschwommen. Aber dabei bin ich fast untergegangen, weil ich einen ziemlich dicken Wollpullover anhatte. Irgendwie habe ich es aber geschafft, den Pulli auszuziehen, bin im Wasser aufgestanden und habe mich zur Insel umgedreht, wo Breivik gerade auf mich gezielt hat.
Acknowledging that this was the end. which was really kind of weird and coming to peace with that.
Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich gedacht habe, das ist das Ende, was ziemlich krass war, weil ich in dem Moment meinen Frieden damit gemacht habe. Dann hat er auf mich geschossen und ich bin umgekippt. Aber er hat mich verfehlt. Er hatte wohl geglaubt, er hat mich getroffen, aber ich konnte mich unter irgendwelchen Büschen verstecken, die über die Felsen hingen. Noch so ein beschissenes Versteck. Aber es gab kein anderes. Und die Jungs sind zu mir geflohen, während Breivik wieder auf die Insel zurückgelaufen ist und dann kurz darauf verhaftet wurde. Wir haben die nächsten 15 Minuten oder so im Wasser verbracht und sind dann zurückgeklettert. Und da, wo wir eben noch gewesen waren, trieben jetzt überall Leichen im Wasser. Ich habe versucht, die Kinder abzulenken, während wir gewartet haben, dass uns ein Boot aufsammelt.
Um 18.27 Uhr wird Anders Behring Breivik festgenommen.
Nicht gerade mein bester Sommerurlaub. Ich weiß. Das ist meine Art, damit umzugehen.
Die Rückfahrt von der Insel mache ich nicht alleine. Auf der Fähre ist auch eine Schulklasse. Fast noch Kinder. So wie die Jugendlichen vor 10 Jahren auch. Ich spreche mit der Lehrerin.
Es ist jetzt 10 Jahre her und trotzdem kommt alles wieder hoch. Aber die Schüler waren damals noch Kinder und haben das nicht so direkt mitbekommen. Ich finde es wichtig, das Gefühl von damals zu vermitteln. Und auf Utøya ist das möglich. Alleine die in der Cafeteria ausgestellten SMS-Nachrichten sind sehr bewegend. Das ist für die Schüler viel greifbarer, als wenn sie alles nur in der Zeitung lesen.
Also es nimmt einen schon deutlich anders mit. Vor allen Dingen, wenn man auch hier die ganzen Denkmäler sieht oder auch das eine Gebäude, was noch so relativ intakt war. Das geht einem schon sehr nah.
Magnus ist Halbnorweger, aufgewachsen in Kiel. Jetzt nach seinem Abitur macht er ein Auslandsjahr in Norwegen.
Ich glaube, so wirklich den Schmerz spüren, den die meisten Leute da gespürt haben, jetzt vor allen Dingen, wenn da Freunde von einem gestorben sind oder was auch immer, das glaube ich echt, das kann man nur spüren, wenn man es wirklich miterlebt hat.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Norwegen ist erschüttert von einem beispiellosen Terrorangriff.
Urlauber vom gegenüberliegenden Campingplatz holen mit ihren Booten die Flüchtenden aus dem Wasser und leisten Erstversorgung für die traumatisierten Jugendlichen. In einer Spiegel-TV-Reportage berichtet die Deutsche Ines Alber.
Die war ganz blau im Gesicht, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Die konnten überhaupt gar nicht mehr. Die standen so unter Schock, das ging nicht. Also was habe ich auch noch nie gesehen.
Auf einem Foto ist der Überlebende Björn Ihler zwischen den Rettungskräften zu erkennen. Er ist eingehüllt in eine Decke. Die beiden Jungen, die er auf der Insel beschützt hat, hält er in den Armen.
Auf der Insel war ich so im Überlebensmodus, dass ich gar nicht greifen konnte, was eigentlich los war. Ich musste ja dafür sorgen, dass wir überleben.
Until kind of the evening of the 23rd, when my mother asked.
Und erst als meine Mutter mich am nächsten Abend gefragt hat, was genau passiert ist.
And that was the first time I really thought about what had happened. And yeah, that was when it started to sink.
Da habe ich das erste Mal wirklich drüber nachgedacht. Und es ist langsam durchgesickert. Ich bin zusammengebrochen und musste in die Notaufnahme, wo ich einen Freund getroffen habe, der auch auf der Insel war und dem es genauso ging. Das war unser Glück. Niemand sonst hat verstanden, was wir erlebt hatten. Wir konnten mit niemandem darüber reden.
Das Problem ist, dass the story doesn't really end. And so
Ich lebe jetzt seit gut 10 Jahren mit posttraumatischem Belastungssyndrom. Mir geht es zwar ganz gut, aber das war nicht immer so. Und das ändert sich auch ständig. Es geht 2 Schritte vor, einen zurück, Hochs und Tiefs. Ich glaube, das geht allen so, die dabei waren.
There's a lot of back and forth and ups and downs, and I think that's true for everyone who was there.
Ein Drittel der 495 Überlebenden von Utøya kämpft heute mit Ängsten und Depressionen. 20% haben bleibende Schäden von den Verletzungen. Viele mussten die Schule verlassen, sind krankgeschrieben und kommen im Alltag kaum zurecht. Auch ein Drittel der Eltern, die Kinder bei dem Anschlag verloren haben, sind nicht mehr arbeitsfähig.
Once we had survived, we had to learn to live again.
Kaum hatten wir überlebt, mussten wir wieder leben lernen. Und das ist eine echte Herausforderung.
I was gonna be dead.
Wenn du dich einmal mit deinem Tod abgefunden hast.
Die Stadt war beinahe menschenleer. Die Geschäfte hatten geschlossen, überall liegen Zettel drin, aufgrund besonderer Vorkommnisse geschlossen. Nach dem Motto, sie wissen schon warum.
Das berichtet der Weltreporter Per Hinrichs.
Das Regierungsviertel war abgesperrt. Die Trümmer rauchten noch 2 Tage aus dem Justizministerium. Die Polizei patrouillierte durch die Straßen, schwer bewaffnet. Und die Leute fingen an, Blumen niederzulegen vor der Stadtkirche in Oslo, sodass da ein riesiges Blumenmeer entstand.
Beim sogenannten Rosenumzug am 22. Juli füllen mehr als 200.000 der gut 600.000 Einwohner die Innenstadt. 2 Tage nach den Attentaten hält Ministerpräsident Stoltenberg eine Rede beim Trauergottesdienst im Osloer Dom.
Wir sind ein kleines Land, aber wir sind ein stolzes Volk. Wir sind immer noch erschüttert über das, was uns getroffen hat. Aber wir geben niemals unsere Werte auf. Unsere Antwort ist mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr Humanität.
Es ist wohl der spektakulärste Prozess in der jüngeren norwegischen Geschichte.
Mehr als 500 Journalisten haben sich für den Prozess gegen Anders Behring Breivik angekündigt. 7 Straßen im Umkreis des Gerichts werden für den Verkehr gesperrt. Fast 3 Millionen Euro kosten die Sicherheitsvorkehrungen. Die Staatsanwaltschaft will versuchen, die Aussagen Breiviks auf das Nötigste zu begrenzen, um die Hinterbliebenen zu schonen.
Am 16. April 2012 wird vor dem Osloer Bezirksgericht der Prozess gegen Anders Behring Breivik eröffnet. Rund 9 Monate nach dem Attentat in Oslo und dem Massaker auf Utøya. Die Anklage lautet Terrorismus und Mord in besonders schweren Fällen. In Erika Fortlands Buch lese ich dazu: Wir wissen, dass Breivik sich auf den Prozess gefreut hat. Seinem zusammengebastelten Manifest zufolge geht die Kriegsführung damit in die 2. Phase über, die Propagandaphase. In dem großen Drama, in dem er sich die Hauptrolle zugedacht hat, sind die Opfer aus seiner Sicht nur Statisten. Mehr als 100 Zeugen sagen aus, davon rund 40 teils schwer verletzte Jugendliche. Allein für ihre Aussagen sind 16 Tage eingeplant. Darunter der Überlebende Bjørn Ila.
I really wanted to understand what drove Breivik.
Ich wollte verstehen, was Breivik zu all dem getrieben hat. Ich wollte verstehen, wie jemand, der auf dem Papier gar nicht so weit weg von mir ist, also ein junger, weißer Norweger aus der Osloer Vorstadt, wie jemand, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, so wahnsinnig werden kann.
Zitat Breivik: Das Ziel war nicht, 69 Menschen zu töten, das Ziel war, alle zu töten.
Behring Breivik hob am Morgen im Gerichtssaal die geballte rechte Faust.
Vor Gericht zeigt Breivik keinerlei Reue, benutzt den Gerichtssaal als Bühne. Die Morde hat der Massenmörder gestanden, trotz allem ist die Urteilsfindung eine schwierige Aufgabe für das Gericht.
Die Richter haben 2 Möglichkeiten. Sie können zu dem Schluss kommen, dass Breivik schuldfähig ist. Das würde Gefängnis bedeuten, wahrscheinlich die Höchststrafe 21 Jahre und anschließende Sicherungsverwahrung. Sie können Breivik aber auch für unzurechnungsfähig erklären. Das würde dann die Einweisung in eine psychiatrische Anstalt nach sich ziehen.
Auch Reporter Per Hinrichs begleitet den Prozess.
Und da gab es ja das erste Gutachten, das gesagt hat, nein, das wer sich für einen Ritter eines fiktiven Ordens hält, der die Islamisierung des Abendlandes aufhalten will, der ist nicht zurechnungsfähig. Dann gab es aber ein zweites Gutachten, das gesagt hat, da gibt es Defizite, aber der hat gewusst, was er tat. Er hat es ja auch jahrelang vorbereitet.
Oslo Tingrett skal behandle sak med den offentlige påtalemyndighet mot Anders Behring Breivik.
Richterin Wenke Elisabeth Amtsen eröffnet um kurz nach neun den Prozess. Dann kommt der Angeklagte zu Wort.
Jeg anerkjenner ikke norske rett, fordi at dere har fått mandatet deres fra politiske partier som støtter multikulturalisme.
Breivik sagt, er akzeptiere weder das norwegische Gesetz noch dieses Gericht, da das Mandat von Parteien komme, die den Multikulturalismus unterstützen. Auf die Frage, ob er sich schuldig bekenne, antwortet Breivik.
Jeg erkjenner handlingene, men ikke straffeskyld, og jeg påberoper meg nødrett.
Ich gebe die Taten zu, aber ich erkenne keine Strafschuld an. Ich berufe mich auf das Recht zur Notwehr. In einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP äußert sich der Strafverteidiger Geir Lippestor über seinen Mandanten.
Er hat seine Verteidigungslinie vorbereitet und er weiß, wie er dabei argumentieren möchte. Aber ich sage noch einmal, es wird sehr schwierig und herausfordernd sein, sich seine Aussage anzuhören.
Zitat Breivik. Die Angriffe vom 22.07. waren Präventivschläge zur Verteidigung der indigenen Bevölkerung Norwegens, der ethischen Norweger und ihrer Kultur. Ich kann darin keine Schuld erkennen. Ich habe nach dem Grundsatz der Erforderlichkeit gehandelt. Ich verlange daher, von den aktuellen Anklagen freigesprochen zu werden.
Verteidiger sagen ja gerne, verteidigt wird der Mensch und nicht die Tat. Hier fällt es natürlich besonders schwer. Lippestad stand natürlich von Anfang an so ein bisschen unter Beobachtung, weil natürlich viele gesagt haben, wie kann man den denn verteidigen? Ja?
In Lippestads Buch »Ich verteidigte Anders Breivik, warum?« lese ich, auch die rechtlichen Interessen eines Massenmörders müssen vertreten werden. Sein Anwalt ist mehr als nur ein Verteidiger, er ist ein Diener des Rechtsstaats. Er garantiert, dass die norwegische Gesellschaft ein Rechtsstaat bleibt, ein System, das Breivik zerschlagen wollte. Wichtig ist es, diese Wertegrundlage zu schützen, sonst lassen wir uns von seiner diktieren. Ein einziges Mal während des gesamten Prozesses zeigt Breivik eine starke Gefühlsregung. Als sein 12-minütiges Propagandavideo Knights Templar 2083 Movie Trailer vorgespielt wird, weint er. Die Musik stammt teilweise aus dem Computerspiel Age of Conan. Dieses Spiel, von Norwegern programmiert, ist in der deutschen Version wegen seiner besonderen Brutalität zensiert.
Und er brach in Tränen aus. Das ist natürlich eine ungeheuerliche Reaktion für alle Zuschauer und für das Gericht gewesen im Saal, dass man angesichts des Leids, das er über hunderte Familien gebracht hat oder über das ganze Land von mir aus, er nun anfängt, vor Rührung über sich selbst als sein Bekennervideo gezeigt wird. Allerdings ist das auch nicht ganz untypisch für diese Art von Attentätern, die ja natürlich immer auch eine Art von Narzissmus in sich tragen.
From a human perspective, he's so far from.
Einerseits ist er so weit entfernt von unserer Wirklichkeit und den menschlichen Grundwerten. Er hat nicht mal das Verständnis dafür. Gleichzeitig aber ist es erschreckend, wie normal Breivik in vielerlei Hinsicht ist.
Nach 10 Wochen und 43 Verhandlungstagen wird am 24. August 2012 das Urteil gesprochen. Der Nachrichtensender Phoenix überträgt live.
Das Urteil ist einstimmig und hat folgenden Schluss. Anders Behring Breivik, geboren 13. Februar 1979, wird verurteilt wegen Übertreten des Strafgesetzbuches § 147a, Teil 1, Buchstabe 1, A, B.
Das bedeutet, das Gericht hält Breivik für zurechnungs- und damit für schuldfähig und verurteilt ihn wegen Mordes an 77 Menschen zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das Urteil entspricht dem Wunsch des Angeklagten. Er will als politischer Aktivist ernst genommen und nicht für psychotisch gehalten werden, weil es seiner politischen Absicht zuwiderlaufen würde. Zitat, das wäre schlimmer als der Tod. Der Großteil der Bevölkerung reagiert dennoch erleichtert auf das Urteil, wie in einem Beitrag von Spiegel TV.
Die Anschläge waren so ein Schock für die meisten Norweger. Daher denke ich, dass nun alle erleichtert sind. Soweit ist es gut, aber es werden viele Dinge passieren, während er im Gefängnis sitzt. Er hat viele Anhänger und mit ihnen umzugehen wird ein Problem werden.
Im Jahr 2017 ändert Anders Behring Breivik seinen Namen in Fjodorf Hansen. Im Sommer 2021 beantragt er seine Freilassung auf Bewährung. Laut norwegischer Rechtsprechung kann jeder lebenslang Verurteilte davon nach 10 Jahren Gebrauch machen. Der Antrag wird abgelehnt. Begründung: Der Attentäter stelle nach wie vor eine Gefahr für die Allgemeinheit dar.
Die norwegischen Medien haben sich im Grunde entschieden, den Namen zu vergessen. Das war ja auch ein Wunsch der Opfer, die gesagt haben, oh, wir möchten bitte nicht, dass der jetzt noch irgendwie seine Möglichkeit hat, da aufzutreten. Das war schon fürchterlich im Prozess. Also ich habe mir die Berichterstattung angeguckt zum 10-jährigen Jahrestag und da habe ich den Namen kaum gefunden.
Ich bin jetzt auf dem Rückweg nach Hause. Irgendwie kommt mir das vor, als hätte ich in 2 Welten gelebt. Die Friedlichkeit, die dieses Land und die Menschen hier ausstrahlen, das steht für mich in unüberwindbarem Kontrast zu den Anschlägen, für die ich hier war. Auf dem Weg, den ich Breivik verfolgt habe. Und ich erwische mich bei dem Gedanken, dieses traumhafte Land ohne die Last der Anschläge entdecken zu wollen. Wiederzukommen. Aber da sein wird es. Wie wir damit leben lernen und was wir daraus lernen, darauf wird es ankommen.
I remember really early on, one of my conversations with my father was.
Ziemlich bald habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen, wie wir weitermachen. Für mich ging es darum, zurück ins Leben zu finden. Ich habe dann im September 2011 mit meinem Studium weitergemacht und es auch planmäßig abgeschlossen. Trotz vieler Störfaktoren wie die 3-monatige Gerichtsverhandlung und alles, was damit zusammenhing. Aber eigentlich ging es nur darum, mich wieder hochzukämpfen.
Das Lied »Mein kleines Land« wurde in den Monaten nach den Anschlägen zum Symbol der Trauer und des Zusammenhalts.
Mit lille Land.
Jeder will sein Bestes geben. Wenn man das als Ausgangspunkt für ein Gespräch nimmt, also davon ausgeht, dass der Gesprächspartner das auch will, dass aber sein Verständnis von dem, was am besten ist, sich von dem eigenen unterscheiden kann, dann ist es ein guter Start für ein politisches Gespräch. Zumindest besser als zu glauben, jeder, der andere Ansichten hat, sei irgendwie falsch oder böse oder sonst was.
Auf CNN sagt eine junge Überlebende: Wenn ein einziger Mann so viel Hass empfinden kann, wie viel Liebe können wir dann empfinden, wenn wir zusammenstehen?
Der Habestrieke wild der Weg zum Kärtlein frag ist dich. Stjerner glir forbi og blir et landskap, arvet blir vist.
Attentäter ist ein Podcast von Welt. Von Nina Friederike Gnedig und Burkhard Feigl. Produziert von den Wake World Studios in München. Musik, Schnitt und Sound Johannes Hirt. Historische Beratung und Fact-Checking Sven-Felix Kellerhoff. Leitender Redakteur Zeit- und Kulturgeschichte Welt. Dramaturgische Beratung Eva Gnedig. Redaktion Welt Antonia Beckermann und Sonja Gillert. Recht und Finanzen Sven Rühlecke. Produzent Ruben Schulze-Fröhlich, Wake World Studios. Besonderer Dank geht an Sven Felix Kellerhoff, Per Hinrichs, Björn Ihler, Osne Seierstad, Voice-Over Osne Seierstad, Simone Terbrack, Übersetzung Elena Urban sowie an Bodo und Ingrid Gnedig für Ihre Worte und Gedanken.